Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Da sind wir wieder.
Ja, frisch und munter zur neuen Folge.
Zwei davon sind frisch und munter. Ich bin einfach nur alt und verbraucht. Oh. Und vom munter kann man heute von bei mir auch nicht reden.
Meine Güte. Dabei nehmen wir schon am Freitag auf. Wochenende, yay.
Ja, das ist das Problem. Ich will endlich ins Wochenende.
Na dann, gut, okay. Dann an den Spick.
Gut, okay, ja. Wir dürfen uns nicht von Micha runterziehen lassen. Wir müssen hier Gas geben. Japan, let's go.
Fang an, bitte. Ihr habt Energie.
Energie. Ja, ich meine, eine Menge Leute, die nach Japan fliegen, haben riesen Energie. Besonders, weil jetzt im Vergleich zum letzten Jahr noch mehr Touristen hingehen, so 20-40% mehr.
Diese Überleitung war gerade herrlich.
Du, die Leute kommen da an, voller Elan, total aufgeregt, weil irgendwie Japan jetzt gerade der neue Trend ist im Reisen. Und dann sitzen sie in Narita mindestens zwei Stunden, bevor sie überhaupt rein dürfen in den Flughafen.
Wie heißt das?
Weil er vollkommen überladen ist.
Willkommen in Japan, bitte warten Sie.
Bitte warten Sie.
Ja, das habe ich tatsächlich in den letzten Wochen öfter mal gelesen, dass man doch recht lange Zeit am Flughafen einplanen muss, weil Schlange stehen ist all inclusive.
Denn tatsächlich kommen die Einwanderungsbehörden nicht mehr hinterher.
Das haben wir aber schon geahnt, ne? Also das war eigentlich klar, dass das passiert.
Ich, surprise. Nee, es ist tatsächlich so, dass speziell am Flughafen Narita mittlerweile bis zu 2 Stunden Wartezeit mit eingeplant werden müssen, meistens sogar noch länger, weil sie einfach die Einwanderungskontrollen, die ziehen sich einfach hin, trotz elektronischen Gates und was weiß ich nicht was. Es ist Horror momentan.
Ist halt die Frage, ist es einfach nur, dass grundsätzlich die Kapazitäten nicht ausreichen oder ist es auch so ein ganz klassischer Fall von Personalmangel?
Es ist, eigentlich ist beides ja genau das Gleiche, ne? Die Kapazitäten reichen halt einfach nicht.
Achso, ich meinte das im Sinne von, dass man einfach im Prinzip mehr Schalter bräuchte oder so.
Nö, das hilft nicht.
Es kann sein, also der Flughafen scheint groß genug zu sein, was Landeplatz und was die Menge an Flugzeugen angeht, die er verarbeiten kann, weil es landet im Endeffekt alle 2 Minuten ein Flugzeug mit Touristen. Aber ja, anscheinend haben sie nicht genug Schalter und nicht genug Personal.
Wir haben vor allem nicht genug Personal, das ist tatsächlich das Problem und sie kriegen auch nicht einfach mal eben neues Personal. Das ist mal wieder so eine Folge der Corona, wir feuern euch raus, weil nicht genug Arbeit da ist, Politik. Und jetzt steht man da halt und tja.
Ja, ich meine schon 2019, vor der Pandemie, haben wir schon lange Wartezeiten gehabt in Narita. Ne? Jetzt haben wir schon noch mal 10-20% mehr Leute als 2019. Ja, das ist noch mehr. Und
das war jetzt bloß das erste Quartal 2025, ne?
Ja.
Also das Problem ist halt, es ist sogar zusätzliches Personal zusammengekratzt worden. Hilft halt einfach nicht. Es ist viel zu viel. Und das ist ja nicht nur in Narita so. Also auch andere Flughäfen haben Probleme. Narita ist aber halt eben so dieser große Knotenpunkt.
Also, wenn ich mir das angucke und dann überlege, dass die japanische Regierung wirklich 60 Millionen Touristen in 5 bis 6 Jahren haben möchte, dann müssten sie eigentlich alle Flugplätze umbauen. Alle Flughäfen müssten neu groß ausgebaut werden.
Ja. Aber man macht's nicht.
Ich meine, das dauert doch eine Weile. Dann müssten sie jetzt schon anfangen. Dann wären sie gerade so fertig.
Ja. Eigentlich schon. Aber das machen sie halt nicht.
So eine Träumerei ist das. Ey.
Ja, also.
Hatte man nicht schon drüber nachgedacht, mal die, also vielleicht nicht unbedingt die Terminals auszubauen, aber halt auch über mehr Landebahnen oder so? Hatte man darüber nicht schon mal nachgedacht?
Ja, doch, die Landebahnen werden ja gerade ausgebaut. Das ist nicht das Problem. Okay. Aber tatsächlich sieht dieser 60-Millionen-Plan auch vor, dass mehr Leute mit Schiffen vorbei paddeln.
Oh, okay.
Also demnächst heißt es dann, sehr geehrte Damen und Herren, wir können leider gerade nicht anlegen, wir müssen noch eine Extra-Tour drehen von 2 Tagen, weil da sind noch 10 Schiffe vor uns. Ich sag mal, ja, man möchte halt die Leute gerne da haben, man will sich aber nicht um Probleme kümmern.
Beziehungsweise man hofft ja immer, so ein klassischer Fall ist, dass sich das von selbst irgendwie löst.
Ja, du meinst,
wie auch immer das in dem Fall funktionieren soll.
Ja, aber es löst sich, also bei Menschen löst sich das von selbst eigentlich erst nach ein paar Jahren, wenn man hops gegangen ist. Aber ich glaube nicht, dass das passieren sollte. Das Problem ist aber auch einfach, dass diese gesamten Probleme, die da sind, also diese Überfüllung überall, wo man hinguckt, auch dazu führt, dass Japan halt irgendwann unattraktiv wird als Reiseland. Weil wer will denn bitte im Urlaub ständig in Schlange stehen?
Ja. Wenn
was, was habt ihr denn gemacht in eurem Urlaub? Wir haben versucht, im Flughafen durch die Tür zu kommen.
Ja.
Wir mussten dann aber umdrehen, die 7 Tage waren vorbei.
Aber es sind ja auch nicht nur die Wartezeiten am Flughafen, die Touristen so ziemlich ankotzen, sondern grundsätzlich, dass auch überall gewartet werden muss, was natürlich irgendwie ein bisschen ironisch ist, weil sie selber der Grund sind, warum so viel gewartet werden muss. Also es gibt immer mehr so Kleinigkeiten, wo Touristen sich gestört fühlen. Ein anderes sind natürlich die Mülleimer, beziehungsweise die fehlenden Mülleimer.
Das ist nämlich der Witz dran. Nee, es geht gar nicht um die Wartezeiten, es geht auch nicht um Sprachbarrieren. Nee, laut einer Umfrage sind es die fehlenden Mülleimer.
Das ist natürlich ganz schlimm, ja.
Das ist aber auch der Klassiker, oder? Also diese Mülleimer sind, glaube ich, seit eh und je so das größte Ärgernis für ausländische Touristen.
Das zeigt aber auch eindeutig, dass in so gut wie jedem Land mehr Mülleimer rumstehen als in Japan.
Das ist wahr.
Besonders.
Aber du hattest ja gesagt, es hat ja einen historischen Hintergrund, warum Japan so einen Mangel an Mülltonnen draußen hat.
Ja, vor allem traurigen Hintergrund. Die Mülltonnen wurden ja nach dem Saringas-Anschlag in Tokio 1995 abgebaut. Oder sagen wir, die meisten wurden abgebaut. Mittlerweile rüstet man ja tatsächlich wieder auf. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis man in Japan genügend Mülleimer auf jeden Fall hat. Aber das Ding ist halt, man könnte sich vielleicht vorher ein bisschen informieren. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, unbedingt seinen Müll durch die Gegend zu tragen, mit ins Hotelzimmer zu nehmen. Das macht jeder routinierte Japanreisende ja nun mal wirklich. Also macht das ja so. Aber ja, je mehr Leute ins Land kommen, desto mehr, wie soll man sagen, Uninformierte kommen. Oder Menschen, die sich halt vorher nicht so eingehend mit dem Land beschäftigt haben, reisen dann halt dahin. Und ja, da kann dann Fehler Müller aber schon doof sein, ne?
Mhm.
Leider führt das aber auch dazu, dass es immer mehr verdreckt.
Ja, ja. Ich meine, bei uns, als wir zum ersten Mal mit meiner ganzen Studentenklasse darüber gegangen sind nach Japan, hat es auch eine Weile gedauert, bis wir alle wussten, wo wir den Müll hintragen könnten. Ne? Weil das ist einfach nur gewusst wie, ne? Gewusst, wo der verdammte Mülleimer ist. Aber wenn du als Tourist da unterwegs bist, hast du normalerweise nicht die Zeit, das herauszufinden. Ich meine, wie viele Tage verbringst du an einem Ort, bevor du dann weiterfährst, ne?
Ja gut, aber ganz ehrlich, man hat einen Rucksack, da kann man Müll ein bisschen reintun, zur Not, fertig, hinaus. Der Punkt ist halt, also man es gibt schon Wege, der Mensch ist erfinderisch. Das hat er über die ganzen Jahre gezeigt, die er mittlerweile auf Erden wandelt. Fehlende Mülleimer finde ich jetzt nicht das unbedingt größte Problem.
Es wird zum Problem, wenn der Erfindungsreichtum dahin führt, dass die Leute irgendwelche Wege finden, den Müll zu verstecken.
Ne? Ja, das ist genau das ist das Problem. Es gibt halt leider zu viele Leute, denen ist aber völlig egal, wo der Müll dann landet. Ja, aber gut, ich meine, große Städte, also zum Beispiel Osaka, rüsten ja mittlerweile mit intelligenten Mülleimern auf, weil sie einfach die Schnauze voll von verdreckten Straßen haben. Und ich denke mal, das wird in Japan wahrscheinlich eigentlich überall passieren mittlerweile.
Das glaube ich auch. Ich meine, die Japaner lieben sowas, ne? Wir kennen unsere vollautomatisierten Toiletten, ne? Dann so vollautomatisierter Mülleimer, der dann das alles zusammendrückt und auch noch piepst oder irgendwie was sagt, wenn er noch Platz hat etc. Das wird wahrscheinlich kommen.
Eben.
Ich meine, diese, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal von euch gesehen hat, es gibt ja diese automatischen Bedienroboter mittlerweile in vielen Restaurants in Japan, also in den größeren zumindest, die aussehen wie kleine Katzen. Also die haben so ein Katzengesicht und dann Katzenohren. Die gibt es ja mittlerweile auch schon in Deutschland. Also die sind ja anscheinend so beliebt und gefragt, das hat richtig gut funktioniert, dass man die gebastelt hat.
Warum auch nicht?
Ja, da könnten wir vielleicht auch irgendwann mal so sprechende Mülleimer hier in der Zukunft haben.
Tatsächlich, ich habe mal meinen ersten sprechenden Mülleimer habe ich in Deutschland gesehen. Das war irgendein Vergnügungspark, ich weiß nicht mehr, welcher es war. Auf jeden Fall, es war so eine große Figur, so eine Pappmaché-Figur von so einem Bayer. Und der hat einfach nach Papier geschrien. Ne?
Bist du dir sicher, dass das nicht Markus Söder war?
Na, das war in den 90ern. Also da war der Markus Söder natürlich auch unterwegs, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war für die Kinder gedacht, logischerweise. Es war ein Papiermülleimer, der halt gesagt hat, Papier soll ich mir bringen. Ne?
Ich bin gerade an das Pipi-Männchen erinnert. Naja, wofür Japan ja auch bekannt ist, also nicht nur für wenige Mülleimer, sondern für seine Kranespiele. Ne, kennt ihr ja alle, ihr steht da fröhlich am Glaskasten und versucht da irgendwas rauszufischen. Und dann hat man so tolle YouTube-Videos, wo dann einer mit einem Griff auf einmal, weiß ich nicht, 50 Gundams in der Hand hält oder irgendwie so in dem Dreh. Die sind immer so ziemlich witzig, die Dinger. Ich sag mal, ich bin ziemlich ungeschickt da drin. Also ich bin eigentlich das perfekte Opfer für diese Spiele. Ich kriege da einfach nie was raus. Ich weiß auch nicht, ich bin zu blöd dafür. Dafür hat Japan sich aber was einfallen lassen. Es gibt jetzt nämlich extra Kurse für Kranspiele in Fremdsprachen. Damit man lernt, wie man die Dinger ausräumt.
Ja, okay. Das ist im Endeffekt clevere Art und Weise, Werbung zu machen, ne? So, dass du dich traust an das Kranspielen und ein bisschen Geld da lässt.
Tatsächlich nicht. Also, japanische Kranspiele gelten als, Anführungsstrichen, ziemlich fair. Vor allem im Gegensatz zu China oder USA oder was weiß ich was. Und sind ja auch mittlerweile wirklich ein Exportschlager. Also, sprich, die Firmen die, oder die Hersteller wandern damit ins Ausland, machen damit verflucht gute Geschäfte. Diese Kurse dienen wirklich dazu, um erklärt zu bekommen, wie könnt ihr da drin abräumen.
Ja, eigentlich, also wenn die wirklich fair eingestellt sind, weil man kann ja zum Beispiel auch die Stärke von diesen Greifarmen einstellen, das ist kein Geheimnis, aber eigentlich ist es ja nur Physik, also man muss nur wissen in etwa, wie schwer etwas ist und wo man was anpacken muss, damit es in eine gewisse Richtung fällt. Oder zumindestens, wenn man es fest, also es gibt ja verschiedene Arten von Kranspielen in Japan, da gibt es ja wirklich alles Mögliche. Oder halt, wie man es greifen muss, damit das halt Gewicht am besten verteilt wird. Ja, wenn man das nicht weiß, natürlich, dann kann man dann eine Menge Geld verbrennen, aber so Tipps sind natürlich immer ganz cool. Meine Frage ist natürlich, was kostet denn der Kurs selbst schon?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Ich hätte den Preis nirgendwo gefunden. Also momentan glaube ich noch dran, dass er kostenlos ist, aber ich bin mir da wirklich nicht so sicher. Aber man kriegt zumindest dann ein Zertifikat, ne, kennt man ja, Japan verteilt ja gerne Zertifikate, oder bist du offizieller Kranenspielmeister?
Hm. Okay, naja, das ist, oder ich meine, zumindest für Touristen ist es ein lustiges Gimmick. Ich habe meinen Kranführerschein gemacht.
Offiziell von der Tokyo Kranspiel Association.
Sowas gibt es auch nur in Japan, ne? Eine Kranspiel-Association.
Ja, es gibt für alles eine Association.
Ja, bestimmt mit Maskottchen, ne?
Ja. Es gibt ja auch Online-Kranspiele. Dass du das tatsächlich, ja, dass du das tatsächlich über online machen kannst. Dann ist eine Kamera da vor dem Kranspiel. Das sind extra Kranautomaten nur fürs Online-Spielen. Und dann kannst du.
Das ist so eine ganze Lagerhalle da meistens voll, ne?
Mhm. Aber das
da gibt es aber halt auch seriöse und unseriöse Angebote.
Ja, ja. Bei den seriösen ist es auch mit Betreuung, dass wenn sie merken, dass du es nicht schaffst, dass es dir einfacher machen oder dass es dir irgendwie da reingreifen und das nochmal so richtig hinlegen, damit du es schaffen kannst, etc. Also die legen da schon Wert darauf, dass die Leute dabei ihren Spaß haben, weil klar, sonst fühlt man sich ja nur verarscht.
Wobei man sagen muss, bei den Kranspielen kann man schon lustige Sachen gewinnen. Ich meine, da findest du ja wirklich alles drin. Selbst Torten.
Ja, also da gibt es wirklich alles Mögliche. Von Klopapier bis Handseife, was habe ich letztens gesehen? Sake, Tassenset, Schokoladen, Geburtstagstorten, natürlich
Gold.
Tonnenweise, Gold, Anime-Sachen, Klamotten. Also ich glaube, es gibt nichts, was du noch nie im Agrarautomaten gefunden hast. Also Snacks sowieso in Tonnen. Ich glaube, Steaks habe ich schon gesehen und Fisch.
Jo.
Ja, man kann da drin wirklich, also in Japan kannst du echt wahnsinnig viel gewinnen. Ich glaube, wenn du gut drin bist, kannst du deinen Lebensunterhalt damit bestreiten ohne Probleme.
Es gibt Leute, die machen das tatsächlich zu, naja, also richtig zu, entweder zu ihrem Hobby oder halt, die verdienen wirklich Kohle damit. Die sind so gut da drin, dass die das tatsächlich weiterverkaufen können oder zumindest einen anständigen Zuverdienst haben. Ja, aber die sind natürlich auch ziemlich unbeliebt. Also die werden auch durchaus regelmäßig aus Spielhallen rausgeschmissen, weil sie dann etwas gierig werden.
Ja, das finde ich immer bei diesen YouTubern so lustig, die dann da drin stehen, das Ganze dann erklären und machen dann mega Abräumer und dann, das bleibt alles hier, aber du gehst.
Ja, gut, ich glaube, einbehalten dürfen sie es nicht, solange sie nicht geschummelt haben, aber rausschmeißen dürfen sie dich.
Ja,
so ist das Leben.
So, weil wir gerade beim Tourismus sind, haben wir natürlich noch was, denn eine japanische Stadt hat sich jetzt gedacht, wir werden hier überrannt. Wir können aber die Touristen nicht rausschmeißen, also schmeißen wir mal die Autos aus der Altstadt. Und zwar die Stadt Kawagoe in Saitama, das ist, wird ja auch Klein Iga genannt. Die hat eine ganz tolle Hauptstraße, die ist halt so ja, wie aus der alten Edo-Zeit, kann man sagen. Also dafür ist sie jedenfalls bekannt. Und da hat man jetzt gesagt, okay, jetzt reicht es. Wir machen sie jetzt zwischen 11 und 17 Uhr komplett autofrei. Jetzt erst bis zum 3. November. Denn das kann einfach nicht angehen, dass hier mit den Autos und mit den Touristen zusammen, das wird irgendwann richtig böse enden. Also es gab schon sehr viele Beinahe-Unfälle. Und da die touristische Verschmutzung, und ja, so wird es tatsächlich genannt, zunimmt, hat man jetzt gesagt, okay, nee, kommt, Leute, Autos erstmal nicht. Und soll ich mal was sagen? Die haben die Autos verbannt und kein einziger Geschäftsinhaber hat gemeckert.
Ich finde das auch gut, weil es hat sich in der Vergangenheit schon mehr als einmal bewiesen, dass so, ja, nennt man das jetzt verkehrsberuhigte Straßen, weil eine reine Fußgängerzone ist es ja nicht. Also dass praktisch solche Projekte sich enorm positiv auf Geschäfte auswirken und auch sehr gut für den Tourismus sind.
Also ich denke noch an die Diskussion hier in Köln. Oh, weia.
Ja, na gut, davon rede ich ja nicht. Ich dachte jetzt eher so an Frankreich, Paris und so weiter.
Du, es ist auch irgendwie komisch, dass sie das so ausgedrückt haben mit der touristischen Verschmutzung. Weil im Endeffekt, das ist ja zum Vorteil der Touristen. Die meisten Touristen in Japan sind nicht mit dem Auto unterwegs. Die allerwenigsten sind mit dem Auto unterwegs. Das ist zum Rücksicht und zum Schutz der Touristen, damit die da frei herumlaufen können, ohne mit den Autofahrern aneinander zu kommen.
Man nennt das halt eine Auswirkung des der touristischen Verschmutzung. Das
ist auch ja, aber im Endeffekt gucken denen entgegen, ne? Im Endeffekt, ja.
Und ich meine, es ist immer eine gute Idee, wenn das Auto verbannt werden kann, warum nicht?
Ja.
Es klappt in jedem Land, nur in Deutschland bekanntlich nicht, weil da kriegen dann die Autofahrer alle einen Herzklappers. Das können wir uns nicht leisten.
Also in jedem Land, da würde ich dagegen sagen. Ich meine,
ja, gut, in den USA wahrscheinlich auch nicht. Die lieben ihre dicken Brummer. Okay.
Ja.
Ja, das klappt nicht.
Also ich finde es schön, weil im Prinzip eigentlich jeder davon profitiert. Und das ist ja nicht, dass sie das Auto komplett verbieten. Dann darf man da halt nur nicht durch die Straße fahren und muss mal ein paar Meter laufen.
Richtig.
Ja.
Naja, kommen wir mal zur Politik. Nein, wir lassen Trump dieses Mal außen vor, aber den Namen wollte ich jetzt einmal gesagt haben. Denn wir haben mal wieder so das typische, hui, wir haben da ein bisschen schlechte Kriegsgeschichte, das müssen wir umändern. Und dementsprechend hat dann LDP-Politiker jetzt für ordentlich Kritik mit einer Aussage an der Himejuri-Gedenkstätte für Empörung gesorgt. Diese Gedenkstätte ist auf Okinawa und erinnert ein Denkmal an eine Schülerin, die 1945 in der Schlacht um Okinawa ums Leben kam. Und er nannte diese Gedenkstätte als schrecklich und warf der Gedenkstätte vor, damit die Geschichte zu verfälschen. Das ist das Übliche. Das hört sich ja alles so negativ für Japan an.
Oh je, da hat er sich aber einen denkbar ungünstigen Moment ausgesucht, weil gerade vor, ich glaube, noch nicht mal einen Monat wurde auf NHK ein Anime gezeigt, der sich explizit damit auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, den haben auch recht viele Leute gesehen.
Ja, aber es gibt ein kleines Problem. Diese Sache mit der Japans Kriegsgeschichte stört halt die politische Inszenierung in Japan. Und gerade in der Politik ist es mittlerweile ein Volkssport geworden, tatsächlich die Geschichte umzudichten, mal ganz doof gesagt. Und das findet mittlerweile immer mehr statt. Das ist wirklich ein Trend tatsächlich geworden, weil man, ich weiß nicht, ob man damit glaubt, zu punkten, keine Ahnung. Aber Japan muss ja perfekt dastehen. Man kennt das ja zum Beispiel auch aus Schulbüchern, die werden ja auch immer ganz gerne ein bisschen verändert und so weiter. Und mittlerweile sind vor allen Dingen, ist vor allen Dingen die Darstellung des Zweiten Weltkriegs in Japan extrem in den Fokus geraten. Zwar ist die Bevölkerung immer noch ziemlich gut informiert, aber naja gut, je länger das anhält, dann das kennen wir ja. Und gerade in der LDP ist das wirklich ein Volkssport geworden.
Ja, es ist halt sichtbarer geworden, weil es heute auch über sozialen Medien gemacht wird und man war halt Aufmerksamkeit damit erregen worden. Im Endeffekt ist das ihr Ziel gewesen, schon seitdem der Zweite Weltkrieg vorbei war. Ne? Weil die empfinden das natürlich als eine Einschränkung, den Artikel 9 der Verfassung, die sozusagen den pazifistischen Artikel, dass Japan keinen Angriffskrieg führen darf oder kleine dergleichen
militärischen. Das hat sogar weniger tatsächlich damit zu tun, sondern es geht halt wirklich darum, die Geschichte so zu verdrehen, dass Japan eben nicht in diesem extrem schlechten Licht dasteht.
Ja, aber das hängt zusammen, das hängt wirklich zusammen.
Ja, es hat natürlich
Japan wieder zu einer Weltmacht, wie alle anderen auch haben. Deswegen wollen sie die Möglichkeit haben, militärisch mitzumischen auf der Weltebene. Und dann aus dem Grunde waschen die dann so ihre Geschichte. Das ist ja Kulturdiplomatie, nennt man es auch.
Das ist halt das nationale Selbstbild, muss neu geformt werden.
Ja, ja, ja. Du, da sind sie schon seit Ewigkeiten mit am Schaffen und das hat auch Erfolg. In der Bevölkerung, umfragenmäßig, gibt es auch einige Leute, die dafür sind, den Artikel 9 abzuschaffen. Das haben die wirklich über Jahrzehnte vorangetrieben.
Ja, sie sind ja auch immer noch dabei, aber hier geht es primär tatsächlich nicht um den Artikel 9, sondern hier geht es tatsächlich um die, im Prinzip tatsächlich um eine Veränderung der Erinnerungspolitik. Wie gesagt, der Artikel 9 spielt damit rein, man will ihn auf jeden Fall ändern. Japan soll Großmacht werden, aber man möchte halt auch diese, ich sag jetzt mal, Schmach in Anführungsstrichen, für das, was halt damals passiert ist, was Japan gemacht hat, was Japan widerfahren ist und so weiter, auch tilgen. Also sprichst du diesen Nationalstolz nach alter Garde, sage ich jetzt mal, wiederherstellen. Und das ist halt tatsächlich weit verbreitet. Es ist halt nicht nur die LDP, das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte, sondern es sind auch andere Parteien, gar nicht mal unbedingt rechte Parteien, sondern es sind immer wieder Politiker, die man das normalerweise gar nicht zugetraut hätte, dass sie sowas machen, aber die verdrehen halt wirklich komplett die Geschichte. Und dann hat für die Japan eben keine Kriegsverbrechen begangen und so weiter und so fort. Und das versuchen sie dann halt eben auch, ich sag mal, in der Gesellschaft aufkeimen zu lassen. Und das funktioniert auch immer besser.
Ja, es gibt natürlich auch die Gegenbewegung. Erst letztens ist ein Film ins Kino gekommen in Japan. Ein Anime-Film namens Cocoon.
Achso, ich dachte, der lief über NHK. Ich dachte, das wäre ein Fernsehfilm gewesen. Okay, dann nehme ich es zurück. Dann war es ein Kinofilm.
Bei uns ist er im Kino gelaufen. Der lief auch im Fernsehen. Also das war so eine von diesen Doppelvorstellungen. Das passiert in Japan öfter. Du kriegst irgendwie eine Bonusvorstellung im Kino. Ne? Der war genau um die Geschichte, über die Schüler auf die Himyuri, ne? Die dann halt die auf Okinawa die Kriegssoldaten, die Verletzten versorgt haben und sich um die gekümmert haben und die auch unter den bei den Angriffen ums Leben gekommen sind. Also es ist wirklich eindeutig, wie sehr die Regierung versucht, da einzugreifen.
Oh ja.
Und ja, das ist im Endeffekt eigentlich gegen eine Menge öffentliche Meinung und auch den geschichtlichen Strom geht. Ne? Und auch auf jeden Fall gegen die Akademie. Ne? Gegen die Leute, die die Geschichte überhaupt schreiben und pflegen.
Richtig. Ja. Es geht halt wirklich um die Deutungsmacht über die japanische Geschichte.
Ja.
Und es ist halt so eine primäre Frage, wie soll sich eine Nation selbst sehen? Ich meine, wir kennen das leider hier auch aus Deutschland, muss man leider sagen. Da haben wir eine Partei, die versucht es ja ganz gerne. Man kann es austilgen, allerdings wird man es halt nie komplett wegbekommen, weil ich meine, Geschichte kann man nicht einfach umschreiben, so funktioniert das nicht. Also vor allem nicht nach so langer Zeit, das klappt einfach nicht. Aber es fruchtet natürlich auch in der Gesellschaft. Also sprich, es kann durchaus vorkommen, dass man mal mit einem Japaner redet und der einen doof anguckt, wenn man dann über das Thema redet, was halt Japan damals gemacht hat.
Ja, weil er sein Leben lang anders gehört hat. Die Propaganda funktioniert halt ziemlich gut. Hm?
Das ist vor allen Dingen übrigens, was das Thema Korea angeht, tatsächlich. Es ist in Japan gang und gäbe, weil das wird ja absolut klein gehalten.
Ja, man versucht es vielleicht nicht unbedingt auch so zu verstecken, man versucht einfach nur nicht drüber zu reden, ne? Weil wenn es nicht in den Schulbüchern steht, dann steht es halt nicht da. Ich finde es auch interessant, den Zeitpunkt, weil auch gerade in China vor ein paar Tagen ein neuer Film angekündigt wurde, der sich mit dieser einen speziellen Militäreinheit beschäftigt, die dafür berühmt ist, leider berühmt, dass sie halt an Kriegsgefangenen menschenverachtende Experimente.
Sektion, was war das? Sektion
731, glaube ich, heißt
sie. Irgendwie so. Ein kleiner Tipp mal eben ganz kurz. Bei Simplicissimus ist ein YouTube-Kanal, werden wahrscheinlich viele von euch kennen, weil die machen tolle Reportagen. Die haben tatsächlich darüber auch ein Filmchen gemacht und das ist sehr erschreckend. Solltet ihr euch echt mal anschauen.
Ja, also es ist unglaublich krass, vor allem weil es immer noch heute aufgearbeitet wird. Und Japan, wie gesagt, hat sich, also man hat es damals natürlich als man besiegt wurde, hat man versucht, die Unterlagen dazu zu vernichten. Aber es tauchen immer wieder noch Unterlagen auf. Und trotzdem hat Japan noch so diesen Standpunkt, das war irgendwie nicht so cool, was wir da gemacht haben. Aber eigentlich haben wir da auch keine Experimente durchgeführt. Also das sind ja nur Vermutungen. Obwohl es halt durchaus Dokumente und auch genug Zeugenaussagen gibt, die das bestätigen können. Ja, und da soll halt dieses Jahr wohl ein Film in China rauskommen, der sich damit beschäftigt. Und da ist natürlich die japanische Botschaft jetzt ordentlich ins Schwitzen geraten, weil die gesagt haben, uiuiui, das ist natürlich, wir haben da jetzt ganz große Sorge, dass wenn der Film ins Kino kommt, die dann Japan alle ganz doof finden, obwohl eigentlich jeder in China davon weiß. Also das ist jetzt dort definitiv kein Geheimnis.
Aber ja, Japan steht halt überhaupt nicht alleine da. Eher gesagt, Japan ist in der Mehrheit von der Welt aus gesehen, weil die meisten Regierungen auf der Welt, die waschen ihre Geschichte.
Ja. Das definitiv. Ist
egal welche. Dass Deutschland eher so mit der Verantwortungsschiene daherkommt und aus der Geschichte lernen will, ist eher eine Ausnahme. Leider Gottes.
Ja, ich meine, unsere Geschichte zu waschen, das ist auch jetzt nicht unmöglich. Nein.
Weißt du, es ist so eine Sache, ne? Die meisten haben das auch in den Kopf eingetrichtert bekommen. Ist auch eine Form von Propaganda, nicht wirklich genau, aber dass Deutschland das Nonplusultra war, was das Böse angeht. Mhm. Ne? Aber ich meine.
Nein, das meine ich damit gar nicht. Es geht mir jetzt nicht darum, dass Deutschland ist so das Böse, sondern einfach, Deutschland hat in der Vergangenheit nun mal schreckliche Dinge getan, die kann man nicht einfach unter den Teppich kehren. Das kriegt man auch mit Relativierung nicht hin.
Natürlich kriegt man es nicht hin, aber die Art und Weise, wie unsere Kultur damit umgeht, ist anders wie zum Beispiel in China. Ne? Die unter China in Mao sind auch Dutzende Millionen von Leuten gestorben.
Ja, natürlich, klar.
Ne? Der große Sprung vorwärts, ne? Oder die ganzen Hungersnöte, die haben über 30 Millionen Leute getötet. Und aber trotzdem versucht die Regierung das immer relativ so ein bisschen nebenbei links liegen zu lassen. Ne?
Man versucht, man redet nicht gerne drüber, aber da muss man sich halt auch immer die aktuelle Regierung von diesen Ländern angucken. Ne? Also,
das ist der Punkt.
Dass zum Beispiel Russland über gewisse Sachen nicht so gerne redet, ist klar, warum. Und dass China auch nicht so gerne drüber redet, was die alles so
sagen
in
wir
gewissen
mal so,
Zeiten angestellt
Land,
haben.
Nennt mir mal ein Land, das keinen Dreck am Stecken hat.
Nee, gibt's nicht.
Luxemburg? Schweiz?
Nein, auch die.
Eine Liste an Ländern, die sich kritisch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, ist ja auch super klein.
Doch, ich glaube, ein Land gibt es. Mattel Toys, das ist ja gestern übrigens laut Trump ein Land.
Ah, jo.
Ach ja, die haben aber auch leider Dreck anstecken, ne? Also.
Ja gut, der Transformers-Krieg, aber meine Güte, das sind Maschinen, das ist egal. Ja, eigentlich nur Spielzeug.
Ja, aber wie gesagt, es ist interessant, dass Japan da nur sehr schwer loskommt. Auch wie gesagt, das Thema Trostfrauen, da haben sie auch letztens wieder in Berlin gestänkert. Die Figur darf übrigens vorerst wieder stehen bleiben. Ist auch ein schreckliches Hin und Her, ne? Weil seit wie vielen Jahren geht es, dass sie immer sagen, die muss weg, nein, die darf bleiben. Jetzt soll sie doch weg, jetzt darf sie doch bleiben. Also,
jetzt sind sie gerade an Köln dran, weil hier steht doch jetzt auch eine Trostfrauenstatue.
Es stehen mehrere in Deutschland, aber die Mehrzahl von denen steht tatsächlich auf Privatgelände. Also da kann niemand ankommen und sagen.
Hier in Köln wohl nicht. Also ich habe sie noch nicht gesehen, aber hier in Köln anscheinend nicht. Und da ist jetzt auch wieder mal das Übliche, ne? Mecker, mecker. Aber das Ding ist halt einfach, Japan nimmt ja auch außerhalb des Landes allgemein sehr viel Einfluss. Das haben sie ja auch bei der Berlinale zum Beispiel versucht. Das ist wirklich schon teilweise echt erschreckend.
Ja, vor allem, sie haben ja eigentlich gar nichts zu befürchten, weil im Ausland ist das halt nur mal bekannt, also zwar nicht in den Details bekannt, also ich glaube jetzt nicht, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung weiß, was die Einheit 731 war, aber man ist sich doch mehrheitlich bewusst, dass die Japaner Kriegsverbrechen begangen haben, wie aber halt auch die Amerikaner Kriegsverbrechen begangen haben.
Leute, es ist doch im Prinzip eigentlich ganz einfach. Die jetzige Generation hat es nicht getan. Wir waren ja jetzt alle, die jetzt hier sitzen, sind ja keine Nazis. Point. Wir haben damals, waren wir nicht auf der Welt. Es geht auch nicht darum, sich immer nur die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern einfach nicht zu vergessen und das nicht nochmal zuzulassen. Und dafür sollte man die Geschichte schon kennen. Punkt. Aus. Es ist ja nicht so, dass das Land auf einmal deswegen jetzt schlecht ist. Ich meine, Deutschland ist ja kein Scheißland, nur weil wir damals halt eben zwei Weltkriege von Zaun gebrochen haben. Das waren halt andere Generationen, andere Zeiten. Ja. Wir haben damit nun mal nichts zu tun. Point. Wir sollten es aber auf gar keinen Fall wieder zulassen.
Die Verantwortung sollte man Ja, die Verantwortung aus der Geschichte zu lernen, trägt jeder Mensch auf der Welt.
Genau, ne? Das ist es. Genau.
Und Generationenschuld ist jedes Mal dämlich. Deswegen auch dieses Gefühl von wegen, dass es eine Scham wäre, ne, für die Nation, diese Vergangenheit. Das ist auch ein bisschen problematisch, finde ich. Ne? Als ob die Kinder von heute das Schamgefühl verdient hätten für etwas, wo sie nichts mit zu tun hätten.
Das ist es eben. Sie hatten damit nichts zu tun. So, sie sollen es halt nicht, es soll nicht vergessen werden, es soll nicht nochmal dazu kommen. Man soll aus der Vergangenheit lernen. Würde der Mensch ständig aus der Vergangenheit lernen, hätten wir jetzt nicht so viele Probleme.
Das stimmt. Mein Opa hat immer gesagt, wir haben nicht die Pflicht dazu, uns zu schämen, sondern die Pflicht, nicht zu vergessen.
Da hat dein Opa definitiv recht. So, haben wir das auch geklärt. So, weiter geht's. Denn, wir haben ja doch einmal USA heute. Oh, das Thema habe ich vorhin nicht gesehen.
Micha, du hast es versprochen.
Ja, Entschuldigung. Ich versuch's kurz zu halten. Also, es ist ja nun mal so, dass die USA und Japan gerade fröhlich darüber verhandeln, weil Japan die Zölle doof findet, die USA sie ganz toll findet und deswegen verhandelt man jetzt mittlerweile schon seit Wochen. Und während dann fröhlich immer in jeden Medien auftaucht, ja, USA sagt zu, nein, USA sagt nicht zu, sie verhandeln weiter, blasulz blub, kam jetzt raus, dass die USA Japans Forderung nach einer Zollbefreiung eigentlich komplett abgelehnt hat.
Ja, surprise.
Ja, man hätte sich das Ganze auch sparen können.
Ja, die Stiefelleckerei, meine Güte.
Ja, hat irgendwie nicht funktioniert. Gut, jetzt versucht es gerade unser neuer Bundeskanzler. Da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Aber
hat er nicht gesagt, dass er nicht zu Fuße kriechen möchte?
Ja, ja, was er sagt und was er macht, sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, das ist ja nichts Neues.
Ich wollte gerade sagen. Nee, aber da zumindest, man will weiter verhandeln, mal ganz blöd gesagt, aber solange man nicht auf Trumps Forderungen eingeht, wird dann wohl nichts. Und auf die ganzen Forderungen will man nicht eingehen, weil das sind einige drunter, die sind einfach nicht gut.
Weiß jemand von euch die Details von dem Handelsabkommen zwischen England und der USA?
Nee. Im Prinzip, ihr kauft mehr von unseren Scheiß und dafür geben wir euch nur 10% Zölle auf Autos.
Ja, ist auch kein wirklich guter Deal.
Nein, nee, ich weiß auch nicht, warum Großbritannien den annimmt, aber dann ist mir ja eingefallen, die haben ja so ein Problem. Die sind ja, haben ja etwas, das nennt sich Brexit. Das heißt, der Handel in Europa ist ja für die sowieso auch schon so ein bisschen beschränkt. Naja, dann greift man und halt nach allem Möglichen.
Richtig, das ist der Punkt. Japan will nicht mehr Scheiß aus den USA nehmen, um das auch vorsichtig auszudrücken. Ja. Und Trump will aber, dass Japan mehr Scheiß nimmt. Und ja, daran scheiden sich gerade die Wege, weil Japan sagt halt, wir müssen halt eben unsere Bevölkerung schützen. Müssen sie auch, weil ja, es ist wirklich sehr viel Scheiß, was die USA verkauft, gerade im Lebensmittelbereich. Und das will man halt einfach nicht. Man möchte natürlich seine Standards halten. Und ich meine, wer das kennt, die Standards in Japan sind verflucht streng.
Das ist auch gut so.
Jo, auch wenn man in japanischen Produkten mehr, also manchmal die Zutatenliste so lang ist, dass man sich fragt, wie passt das alles bitte in das Produkt rein, aber okay.
Aber ganz ehrlich, ich esse 1000-mal lieber irgendwas mit einer langen Zutatenliste aus Japan, als dass ich irgendwas, wenn es nicht gerade vom Feld kommt, aus Amerika esse. Also ich habe schon Süßigkeiten gesehen, da habe ich echt gegoogelt, um erstmal herauszufinden, was das bitte alles für Inhaltsstoffe sind. Und danach wollte ich es auch nicht mehr essen.
Nee, würde ich auch von abraten. Lecker ist das meiste. Also es sieht lecker aus, ja, aber dann hört es auch schon auf.
Ich frage mich, schmeckt doch meistens nicht, nur nach Zucker und Fett.
Gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe so wenig US-Produkte bisher gegessen, ich kann das gar nicht beurteilen.
Hast du nicht
verpasst?
Ich
meine sie auch tatsächlich. Das ist so, es gibt zwei Länder, da esse ich nicht gerne Produkte von. Nein. Ja, aber jedenfalls, der Streit wird auf jeden Fall noch ein bisschen weitergehen.
Mhm.
Naja, irgendeiner wird irgendwann mal einbrechen, weil, ja, ich glaube, die aktuellen Zustände, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent hat in Japan abgekriegt?
12%, glaube ich. Bin ich mir aber gerade auch nicht ganz so sicher.
Na, das ist ja, also ist nicht gut, aber das ist ja zumindest erträglich.
Ja, aber die haben halt noch Zusatzzölle, wie zum Beispiel 25% auf Autos, ne?
Ja, ja, stimmt, genau, die Autos sind ja so ein Ding. Ach, Trump will seine doofen Karren überall verkaufen und keiner will die. Wir wollen keine Tesla.
Naja, ich glaube, bei Tesla liegt das Problem eher woanders, aber die anderen Autos, die sind halt nicht für andere Straßen gemacht. Ich sag mal so, irgendwann wird die USA nachgeben, wenn Trump noch einen Tick Rest Gehirn besitzt, vergesst es.
Ja, auf jeden Fall, die wird sich jetzt etwas verschärfen, die ja. Stimmung und der Ton zwischen Japan und Amerika.
Ne, ich muss sagen, ich finde gut, was Kanada gerade macht. Die haben jetzt angekündigt, naja, dann orientieren wir uns halt mehr so Richtung EU. Warum denn nicht?
Naja, so wie China. Ne? Die haben auch gesagt, wir brauchen euch nicht.
Ja, eben. Tun sie auch nicht. Da überschätzt sich halt jemand. So, dann die Golden Week ist diese Woche zu Ende gegangen. Das heißt, alle sind aus dem Urlaub zurück und so langsam nimmt der Parlament wieder die Arbeit auf. Und da steht einiges an und einiges, was zu ziemlichem Streit kommen wird wahrscheinlich, denn es sind politisch heikle Themen, nämlich die Einführung getrennter Nachnamen für Ehepaare und der Umgang mit Unternehmensspenden.
Ja, die Klassiker, wie jedes Mal. Und täglich grüßt das Murmeltier.
Also das Ding ist, eigentlich sind alle Parteien mit Ausnahme der LDP mittlerweile dafür, dass eben doppelte Ehepaare doppelte Nachnamen haben dürfen. So, die LDP findet das halt nicht so gut, weil es sind halt ein paar sehr konservative Mitglieder da drin, die meinen dann, das zerstört eben das Familienbild in Japan. Und deswegen stellt sie sich halt eben quer, auch wenn eigentlich, ich glaube, die letzten drei Premierminister haben angekündigt, ja, das werden wir machen. Man sieht ja, wie gut das geklappt hat. Das wird also auf jeden Fall ein ziemliches Streitthema werden. Aber natürlich auch die Sache mit der Unternehmensspenden, denn das findet nämlich auch, wer hätte es gedacht, die LDP nicht so toll. Es geht nämlich tatsächlich darum, dass man den Einfluss von Unternehmen reduzieren möchte in der japanischen Politik, weil da gab es ja in der letzten Zeit so ein bisschen kleine Ungereimtheiten. Ja. Und das ist halt auch nicht so toll und deswegen sagt man eben, nee, das müssen wir einfach dringend begrenzen. Auch da, naja, fast alle Parteien sind dafür, die LDP auf jeden Fall nicht. Weil klar, Unternehmensspenden sind mit die größte Einnahmequelle der Partei.
Wir können den Armen doch nicht ihr Taschengeld wegnehmen.
Ach, hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass es momentan wieder Vorwürfe gegen den Premierminister gibt, dass er mal wieder Parteispenden angenommen hat in ziemlich hoher Höhe, ohne die richtig zu deklarieren?
Das ist mittlerweile wird es auch zur Gewohnheit.
Ich wollte gerade sagen, es ist Anschuldigung wie viel? 3, 4?
Ich habe keine Ahnung, ich habe aufgehört zu zählen.
Dieses Jahr.
Ja, vor allem, das ist der. Wie viel sind es insgesamt seit den letzten 5 Premierministern?
Oh, die beiden Taschenrechner.
Moment, ich hol kurz die Ordner.
Sehr viele. Naja, es gibt immer wieder so ein kleines Skandalchen. Mal gucken, wie sich das wieder entwickelt, nicht? Nein, aber das zeigt halt eben, es muss eigentlich ganz, ganz dringend da was getan werden. Und man hat halt natürlich logischerweise auch den Gedanken, na toll, wenn dann eben große Parteispenden fließen, Unternehmensspenden fließen in die Partei, wer sagt denn, dass die Partei dann nicht Politik eben für diese Unternehmen macht? Weil klar, ich meine, Unternehmen spendet ja auch nicht aus Lust und Liebe und Dollerei oder so. Mhm. Oder was die Politik ganz toll finden, die erwarten natürlich eine Gegenleistung, ist aber logisch.
Der gute alte Lobbyismus.
Richtig, der gute alte Lobbyismus. Und der Punkt ist halt, man möchte, oder der größte Teil der Politiker sagt halt eben, nein Leute, lasst es. Wobei man auch sagen muss, diese Politiker können das einfach sagen, die kriegen ja auch in der Regel keine Parteispenden.
Ja, das ist ein Punkt, wo ich denke, dass man tatsächlich etwas Bewegung sehen wird, weil die LDP musste eine Menge federn lassen in den Spendenaffären. Auch wenn sie immer so das so abtun, das hat ihnen geschadet. Ne? Das heißt, sie müssen zumindest den Eindruck erwecken, als würden sie da was tun, auch wenn nicht wirklich sich viel bewegt. Ne?
Ja. Also sagen wir so, die LDP steht momentan auf verdammt wackeligen Beinen. Weil die Umfragewerte, naja, die gehen mal wieder in den Keller, wer hätte das erwartet? Es wird endlich erwartet, dass was gegen die Inflation getan wird, aber da ist man sich ja momentan auch wieder nicht einig. Es war ja im Gespräch, hey, dann sollten wir vielleicht mal die Umsatzsteuer senken, also die Verbrauchsteuer. Das wohl, ratet mal, die LDP übrigens auch nicht. Und ja, das ist alles momentan so ein Puls nicht gut. Also es wird mittlerweile schon offen in den Medien tatsächlich diskutiert, wer nächster Premierminister wird nach den Wahlen im Sommer.
Ja.
Immer, wenn die japanischen Medien anfangen, darüber zu diskutieren, gibt es einen neuen Premierminister. Und wenn die nicht bald aufhören mit dem Bäumchenwechselspiel, bin ich wirklich, nee, finde ich nicht gut, weil ich kann mir schon schwer Namen merken und ich muss mir mittlerweile schon den 5. merken. Das geht mir langsam echt auf den Keks.
Ich könnte sich ruhig ein kleines bisschen mehr Zeit lassen.
Ja, finde ich auch.
Da hatte der Japan öfters schon so Phasen, wo es alle Jahre den Premierminister gewechselt hat, ne?
Tage. Wir hatten sogar schon Tage. Da ist er im Prinzip, hat er noch nicht mehr seine Antrittsrede fertig geschrieben, da ist er schon zurückgetreten. Das ist, was Japan da macht, das ist wirklich reife Leistung. Ja, aber auf jeden Fall sind das eben zwei ganz, 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 ganz große Streitthemen. Und es gibt dann noch so ein paar andere Sachen, wo halt eben noch was gemacht wird. Zum Beispiel möchte man jetzt endlich mal Gesetzesinitiativen vorantreiben, um Lehrer zu entlasten. Da hat man jetzt auch einiges vorgeschlagen. Wann das kommt, ist natürlich auch wieder so eine Sache für sich, aber zumindest hat man ein paar Sachen vorgeschlagen, um eben dafür zu sorgen, dass der Lehrermangel bekämpft wird. Ich kann gleich sagen, was sie da vorgeschlagen haben, wird übrigens nicht ausreichen.
Das tut es doch nie.
Mhm. Ja.
So, und dann haben wir noch ein anderes Problem, denn tatsächlich sind in der vergangenen Woche Japans Pflegekräfte mal auf die Barrikaden gegangen und haben in Tokio eine Notfallkundgebung abgehalten. Und das ist verdammt selten. Es ist nämlich tatsächlich das Problem, dass diese Branche aus allen Löchern pfeift, im wahrsten Sinne des Wortes. Schlechte Bezahlung, viel zu wenige Mitarbeiter, Probleme mit aggressiven pflegenden Patienten und so weiter und so fort. Und das Problem ist halt eben einfach, ja, der Beruf ist komplett an seine Grenzen gestoßen mittlerweile. Und man fordert halt, dass die Politik endlich mal wirklich gegensteuert. Man hat ja letztens erst, wir werden jetzt zwar die Tarife so ein bisschen ändern, so dass jetzt halt zumindest das Pflegepersonal ein bisschen mehr Geld bekommt. Rausgekommen sind irgendwie 5 Yen oder so, das ist also nix. Und ja, mittlerweile sagt man halt, Leute, das kann nicht sein, weil diese staatlich festgelegten Pflegesätze, die sorgen halt eben dafür, dass wir hier unter gnadenlosem Finanzdruck stehen.
Das ist das große Problem. Da die dürfen sich das nicht irgendwie zurechtbieten. Das heißt, sie können auch nicht irgendwie Leute anlocken, indem sie sagen, hey, wir bezahlen euch mehr, kommt auf jeden Fall daher. Das funkt nicht. Und das ist irgendwie, läuft irgendwie vollkommen gegen diese konservative Politik, die ja eigentlich so auf freie Marktwirtschaft da gehört.
Ja, man muss aber auch sagen, es ist ja eine Grundidee dahinter, dass jeder halt Pflege bekommt, der sie halt nötig hat. Weil wenn es eben darum geht, ja, wir können unsere Tagessätze oder unsere Pflegesätze selber festlegen, dann landet das ganz schnell nach. Die meisten können sich das nicht bezahlen, weil alle haben Premium-Pflege, die Angebote, die dementsprechend kosten. Also der Sinn dahinter ist schon gut, aber jetzt ist die Situation anders als damals, als man es eingeführt hat. Denn Fakt ist nun mal, es werden immer mehr Pflegekräfte gebraucht.
Ja, sag mal, die Leute in Japan, die Pflege in Anspruch nehmen, die meisten von denen, die wählen doch wahrscheinlich noch, oder?
Wahrscheinlich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine miese Situation für die LDP gut sein müsste, weil die müssten noch eine Menge Wähler haben bei den Älteren.
Ne? Naja, ich sag's mal so rum. Es ist ungefähr so wie mit der CDU. Die werden auch größtenteils nur von älteren Leuten gewählt. Die Pflegesituation ist trotzdem total beschissen und die wird sich auch garantiert nicht ändern. Aber es gibt ja immer bei jeder Wahl für die Groß der Wähler, also sprich für die meisten Wähler, immer schöne Geschenke. Und das ist bei der LDP auch nicht anders.
Meine Güte. Die Probleme unter den Teppich. Weißt du, der Teppich sieht schon ziemlich abenteuerlich aus. Das ist so eine Mondlandschaft mit einigen Bergen.
Das ist aber jetzt auch schon harmlos ausgedrückt. Das Ding hat schon Löcher.
Einschlagslöcher.
Einschlagslöcher, jawohl.
Naja, also wenn eine Notfallkundgebung stattfindet, dann ist aber wirklich schon einiges an Dampfen, weil normalerweise steigen Japaner nicht auf die Barrikaden.
Ja, stimmt, das soll man dazu sagen. Japan war ursprünglich mal ein sehr demonstrationsfreudiges Land. Mittlerweile ist man doch sehr brav und gesittet, wenn man unzufrieden ist. Deswegen, wenn man so spontan was macht und dann auch recht viele Leute noch dazukommen, dann ist das ein Zeichen, dass man wirklich unzufrieden ist.
Richtig. Wahnsinn, dass sie einfach im Stich gelassen wurden. Ne? In der Pandemiezeit war es schon mies und danach hat man nichts wirklich groß verbessert.
Man hat immer gesagt, oh ja, wir müssen so viel machen und ach, die sind ja alle so toll und es war ja in jedem Land fast gleich.
Ja, aber nur sagen wir mal ehrlich, von Applaus kann man keine Miete bezahlen. Das funktioniert einfach nicht. Das hat irgendwie die Politik anscheinend in gar kein Land kapiert. Das Problem ist aber, Japan hat ja einfach schlicht und ergreifend auch nicht wirklich Geld. Denn Japans Staatsverschuldung hat offiziell einen neuen Rekordwert erreicht. Und zwar umgerechnet liegt sie mittlerweile bei 8,05 Billionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man es kann.
Das ist eigentlich zu schwer. Ah, das ist diese Massen an Geld, das kann man sich nicht vorstellen.
Richtig. Und im Vergleich zum Vorjahr ist der Schuldenstand mittlerweile um 161,5 Milliarden Euro gestiegen. Hauptgrund, tja, wer hätte es gedacht, sind die ganzen Staatsanleihen. Weil immer, wenn irgendwas kommt, Japan gibt Staatsanleihen raus.
Ja, ich meine eigentlich jedes Jahr mittlerweile, um den Haushalt zu stemmen, ne?
Ja, geht gar nicht anders. Und nein, es liegt nicht nur an den steigenden Sozialkosten, die sind natürlich ein großer Batzen vom Haushalt, es liegt vor allen Dingen an den Verteidigungskosten.
Ja, weil die haben auch jedes Jahr neue Rekordhöhen erreicht.
Und werden auch noch weiter steigen.
Ach,
ich meine, klar, Verteidigung ist wichtig, gerade mit so Nachbarn wie Nordkorea. Das auf jeden Fall, aber das Problem ist halt eben einfach, wie man hier so feststellt, warte mal, hatte da nicht irgendjemand gesagt, bis 2025 will man zumindest das Primärsaldo erreichen?
Ja.
Wer war das nochmal? Ach Mensch, das kam ja von der LDP seit, ich weiß nicht wie viele Jahren. Oh ja, Mann, das wurde ja letztens wieder nach hinten geschoben. Der Witz ist, allein an dieser Aussage, wir wollen einen Primärhaushalt ausgeglichenen Primärhaushalt 2025 erreichen. Also sprich, dass Steuereinnahmen irgendwie gleich mit den Schulden laufen, irgendwie so in dem Dreh. Ich habe das jetzt gerade ganz genau im Kopf. Das wurde ständig wiederholt und immer wieder haben Experten gesagt, Leute, das wird nichts. Das könnt ihr knicken, nicht so, wie ihr Geld ausgebt, weil gerade Politiker sind sehr ausgebefreudig. Und da hieß es dann immer, ja, was Experten sagen, stimmt nicht. So, wir haben 2025, rate mal, was nicht erreicht wurde.
Ja, ich meine, das hat denen eigentlich keiner abgekauft, oder?
Nein, glaube ich auch nicht.
Was ich dazu aber sagen muss, die Steuereinnahmen in Japan, die sind gesund, die sind eigentlich in den letzten Jahren immer gestiegen. Die sind nicht gefallen. Also es ist nicht so, dass Japan nicht produktiv wäre, dass Japan nicht Geld ausgibt, dass Japan keine gute Wirtschaft hätte. Das ist einfach nur, die Ausgaben sind so explodiert. Es ist nicht nur, dass alles teurer geworden ist, die japanische Regierung kann auch nicht mit Geld umgehen.
Das ist das Problem, sie kann nicht mit Geld umgehen. Also man muss ja wirklich sagen, der Großteil der Schulden liegt natürlich in inländischer, also bei Banken, Versicherungen, japanischer Zentralbank und so weiter. Das ist ein bisschen anders gelagert als zum Beispiel die deutschen Schulden. Dadurch ist das natürlich ein geringeres Risiko, sage ich jetzt mal, dass da halt irgendwas Gravierendes passiert. Aber trotzdem, natürlich muss die Regierung irgendwann mal die Staatsfinanzen stabilisieren. Und das funktioniert halt einfach irgendwie nicht. Man hat keine Lust dazu oder keine Ahnung. Man plant lieber weitere Subventionen für, was weiß ich, letztens die Chipindustrie. Und dann kommen da wieder ganz andere komische Dinge. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel mal was gegen die Inflation zu tun, ja, da gibt man dann nur Notvorräte an Reis raus, die den Markt natürlich nicht stabilisiert haben. Wer hätte das erwartet? Ach ja, Experten.
Die armen Experten.
Ja, die sabbeln sich in Japan wirklich, also ohne Witz, die sabbeln sich in Japan den Mund fusselig. Es hört einfach nur keiner drauf.
Es ist doch ein weltweites Problem, dass keine Regierung auf Experten hört. Das kann doch nur ein Frustjob sein, oder? Wenn du dein Leben lang dem widmest, dem Wissen und dann, dass trotzdem jeder das Wissen ignoriert.
Ja.
Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, da kannst du mir sonst wie viel Geld bezahlen für, ich weiß nicht, ob ich ein Experte sein möchte.
Nein, also ich auch definitiv. Ich bin auch kein Japan-Experte, nur damit es mal klar ist. Ne? Ich mache das hier nur nebenbei, dass es irgendwie so passiert.
Ja.
Ja, Matze kam irgendwann mal an, der lief an mir in der Straße und meinte, du kommst jetzt mit in den Podcast.
Ja, ja, natürlich, ich bin schuld dran, ne?
Ja, irgendwer muss ja Schuld haben. So, kommen wir mal zur Pressefreiheit, denn da ist ja so ein Index mal wieder rausgekommen, und zwar die aktuelle Weltrangliste der Pressefreiheit 2025 und wer hätte es gedacht, Japan ist weiterhin Schlusslicht unter den G7-Staaten. Zwar hat man sich ein bisschen verbessert, aber ist immer noch nicht so wirklich toll. Weil gerade der politische Druck auf Nachrichtenagenturen nimmt in Japan zu und hat sich mittlerweile als alltägliche Praxis etabliert. Surprise!
Ich meine, wir haben überall auf der Welt irgendwie den Wurm drin beim Journalismus.
Ja, Deutschland ist ja auch abgestiegen, ne?
Ja. Deutschland ist abgestiegen, hätte eigentlich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr verdient. Aber ja, es ist halt das Problem, dass sehr viele große Verlage in der Hand von Privatpersonen sind, ne? Und das ist natürlich, da hast du halt Möglichkeit zur Einflussnahme. Und
also Reporter ohne Grenzen schreibt, zwar werde die Medienfreiheit in Japan offiziell im Allgemeinen respektiert, doch behindern hauptsächlich traditionelle Interessen, unternehmerische Abhängigkeiten, geschlechtsspezifische Ungleichheiten und politische Einflussnahme die Arbeit von Journalisten.
Ja, ich frage mich, was für ein Prozentsatz das alles ist. Ne? Ich denke mal, in Japan wird mehr die Einflussnahme von der Politik stärker sein als zum Beispiel bei uns, oder?
Ja, die ist tatsächlich extrem stark, weil einfach sehr viel hinter der Hand, hinter verschlossenen Türen gemäuschelt wird. Und dann kommt es halt auch vor, dass der Chefredakteur sagt, du hast das zwar eine tolle Story, aber nein, die bringen wir nicht, weil der hat gesagt, das geht nicht.
Hm.
Und dazu kommt noch was. In Japan gibt es sogenannte Kisha-Clubs, das sind Presseclubs. Und das sind sehr exklusive Gruppen. Da dürfen nur große Medienhäuser dabei sein. Und das schränkt logischerweise gerade ausländische Journalisten und auch kleine Medien extrem ein.
Ja, wenn du nicht im Club bist, dann hast du nichts zu sagen.
Ja, wenn du so zu klein bist, hast du ein Problem.
Aber ist doch meistens so, ne, dass die kleineren, vielleicht auch unabhängigeren Unternehmen immer leiden müssen.
Brauchst du mir nicht erzählen. Hey, warte mal, wo kommt mir das bekannt vor? Ach ja, wir sind ja ein kleines unabhängiges Nachrichtenportal über Japan. Nee, aber es ist in Japan tatsächlich heftig und hat sich halt leider nur gering verbessert.
Ja. Aber hey, es funktioniert trotzdem noch. Ne? Wir bekommen ja auch unsere Nachrichten aus Japan. Ne?
Ja. Noch sind es keine prekären Situationen. Noch gibt es auch unabhängige Quellen und auch kritische Stimmen vor allem dem. Ne?
Ja, Gott sei Dank. sonst wäre es ja wirklich fürchterlich. So, ein weiteres Problem, und das wird jetzt wahrscheinlich jeden von euch so gnadenlos überraschen, das hätte jetzt gar keiner erwartet, was jetzt kommt, denn in Japan gibt es schon wieder weniger Kinder.
Wow.
Surprise, surprise. Nein, tatsächlich ist die Kinderpopulation zum 44. Mal in Folge zurückgegangen. Und zwar lebten am 1. April schätzungsweise 13,66 Millionen Kinder unter 15 Jahren im Land, einschließlich ausländischer Kinder. Das sind 350.000 weniger als im Vorjahr und der niedrigste Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 1950. Und damit machen Kinder nur noch 11,1% der japanischen Bevölkerung aus. Und das ist wirklich verdammt wenig. Denn damit hat Japan den zweitniedrigsten Kinderanteil unter 37 Ländern mit mehr als 40 Millionen Einwohnern. Nur noch Südkorea ist schlechter.
Meine Güte. Es ist schwer vorzustellen, wie die kommende Generation, was die für ein Leben führen werden.
Ziemlich teures.
Ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht. Aber man kann
Ich weiß es.
An bestimmten Beispielen sieht man ja schon, dass es irgendwie einige Sachen nicht funktionieren. Ne?
Naja, also sagen wir es so, dadurch, dass ja logischerweise immer mehr ältere Leute da sind, ja, die Pflegekosten explodieren, denn die Jüngeren müssen das halt ja nun mal irgendwie tragen.
Sie müssen. Ich meine, du kannst sie nicht wirklich dazu zwingen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann einfach eine Art neue Art von Sklaverei irgendwie sich ausbreitet.
Naja, das jetzt nicht, aber es sind halt Lohnnebenkosten.
Ja.
Da hast du keinen Einfluss drauf, das ist nun mal so. Und auch in Japan muss man schon verdammt viel von seinem Gehalt an Steuern und so weiter abgeben. Und auch da halt die Pflegeversicherung wird halt immer mehr kosten, da kommt man nicht drum rum.
Ja,
ich meine, Problem ist natürlich klar, man hat zu wenig Pflegepersonal, aber auch die möchten halt eben anständig bezahlt werden.
Was wäre jetzt, wenn die ganzen späteren Generationen sagen, die machen den Unsinn nicht mehr mit, wir ziehen in Millionen in die Berge und überleben einfach in der Natur?
Dann hätte die Natur ein gewaltiges Problem, wenn da, bei 13,66 Millionen Kinder, ja, hätte die Natur ein gewaltiges Problem.
Ach Gott, 85% von ganzen japanischen Landmasse sind Berge und Natur, ne? Also die hätten weitaus mehr Platz als jetzt. Weitaus mehr.
Was soll ich dazu sagen? Außerdem
ist das durchaus von vielen jüngeren Leuten ja so eigentlich der Wunsch, nur auf dem Land zu leben. Man braucht ja eigentlich gar nichts. Ne? Also ist ja so Meme oder, keine Ahnung, so ein Vibe. Ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt.
Ja, in Japan allerdings tatsächlich weniger.
Ja, wobei so ein bisschen Landsucht, Fernweh oder wie auch immer das Landsehnsucht gibt es ja auch in Japan. Ne?
Ja, die Landliebe ist da definitiv. Aber das Problem ist halt, man muss halt in der Stadt wohnen, weil da ist nochmal die Arbeit. Und die gute Infrastruktur. Und die ganzen Touristen.
Ja. Also ja, bis die Kids erwachsen werden, wird die Welt ganz anders aussehen. Ne?
Aber ja, hoffen wir, dass noch ein bisschen was von der Welt übrig ist.
Ich meine, man sieht ja jetzt schon, dass einige Generationen den Kurzen gezogen haben. Ne? Mhm. Die Leute, die in Japan in den 90er Jahren angefangen haben zu arbeiten, ne? Direkt nach der Blase, nachdem die Wirtschaftsblase und Immobilienblase geplatzt ist, für die sieht's eigentlich blöd aus. Die sind jetzt Ende 40, Anfang 50 und die, ja, die sehe auf ihre Rente und denke sich, ja, ich kann eigentlich den Rest meines Lebens arbeiten.
Also, um es mal ganz kurz zu erklären, das ist die sogenannte Eiszeitgeneration. Die sind halt eben, wie du sagtest gerade, nach der Wirtschaftsblase in die Arbeitswelt reingerutscht. Und viele davon gerade halt zu einer Zeit, wo eben Firmen eher auf Teilzeit gesetzt haben und so weiter und so fort. Und ja, das ist natürlich gar nicht gut, weil man nicht in das sogenannte betriebliche Rentensystem reingekommen ist, sondern nur in das Nationale. Und das Nationale, ja, das ist altes Abo vorprogrammiert, denn das sind umgerechnet nur circa momentan 484 Euro pro Monat, ist also nix, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und diese Generation ist wirklich massiv von Altersarmut bedroht.
Ja, das ist nicht zu fassen. Ich habe auch gehört, dass die als die verlorene Generation manchmal benannt, bezeichnet wird. Ne?
Ja. Sie wird verloren. Vor allen Dingen ist das auch die Generation, die, wenn sie in Rente geht, ab da kann man sagen, lässt sich dann die Geburtenrate nicht mehr umkehren. Weil das ist die einzige noch geburtenstarke Generation und danach ist ja alles dann so gemütlich nach unten geklatscht.
Hm.
Ja, irgendjemanden muss es ja immer dann treffen im Nachhinein.
Mhm. Also das ja, ist schon viele, sehr traurig. Viele werden weiter arbeiten müssen. Das auf jeden Fall. Man kann auch nicht einfach mit Sozialhilfe das Ganze ausgleichen. Das ist nämlich leider gar nicht so einfach. Ja, das ist heftig. Und dann kommt ja noch eine Kleinigkeit dazu. Je älter man wird, desto häufiger bräuchte man nun mal medizinische Hilfe. Ist halt so. Untersuchungen, was weiß ich was. Und diese Kosten steigen ja auch für ältere Leute. Also sprich, die Regierung ist ja immer dabei, stückweise den Eigenanteil anzuheben. Denn ja, die Krankenkasse übernimmt auch nicht alles.
Ja, es wird halt immer schwieriger für die kommenden Generationen.
Mhm. Und dazu kommt noch was, die Grundrente wird in Japan langsamer an die Inflation angepasst, als zum Beispiel jetzt die Sozialhilfe. Und diese Maßnahme wurde mal ergriffen, um halt eben die Rentenkasse langfristig zu stabilisieren. Das belastet natürlich noch zusätzlich, denn schauen wir gerade rüber nach Japan, da ist die Inflation ja wirklich Horror.
Mann, eigentlich wäre natürlich die lobenswerte Einstellung zum Leben ist, dass man auch an die denkt, die nach einem kommen. Aber das ist das funktioniert nicht so automatisch. Ne? Du möchtest natürlich auch eine Gegenleistung bekommen für das, was du schaffst.
Ja.
Wenn du halt in Aussicht bekommst, dass deine Gegenleistung für die Miezekatze ist, dann hast du keine Motivation, groß sich für die Gesellschaft zu engagieren. Das heißt, dieser Mist, der schwächt im Endeffekt die gesellschaftliche Kraft von Japan. Ne? Die Leute haben keinen Bock, hier groß Karriere rauszuziehen oder irgendwie groß sich zu engagieren, weil sie haben ja eh nichts von.
Naja, es gab ja, man muss auch dazu sagen, so ganz unschuldig ist ja vor allen Dingen auch die LDP mal wieder nicht. Denn die LDP hat ja verhindert, dass eine Anpassung vorgenommen wird. Und zwar, also es gibt ja zwei Rentensysteme in Japan. Es gibt ja einmal das, jetzt muss ich mal ganz kurz die Fachbegriffe heraussuchen, die habe ich mir irgendwo notiert, die ich jetzt natürlich wieder nicht finde. Also sagen wir mal die betriebliche Rente und eben die öffentliche Rente. So, und ursprünglich gab es mal eine Initiative, die hat gesagt, na ja gut, um das die Rente zu stabilisieren, wir müssen halt eben Gelder der betrieblichen Rente dort mit reinfließen. Ist eigentlich gar keine so schlechte Idee gewesen, aber die LDP war dagegen. Und dass die Grundrente langsam an die Inflation angepasst wird, das soll laut Regierungsplan noch bis 2057 fortgesetzt werden. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wo viele Mitglieder der Eiszeitgeneration bereits im hohen Alter sind. Und laut Experten wird dann das Rentenniveau bei rund 30% niedriger sein als heute. Und das ist wirklich wow.
Meine Güte. Na.
Also Altersarmut vorprogrammiert. Man muss es sagen, vor allen Dingen hat es diese Generation auch unglaublich schwer, sich privat noch vorzusorgen, weil einfach gar kein Geld dafür da war. Oder da ist, sagen wir es mal so.
Ja, das ist immer das größte Problem. Wenn du nichts hast, dann kannst du auch nicht sparen.
Na. Richtig.
Puh. Irgendwie muss dann eine Lösung gefunden werden in Zukunft, aber kein Land auf der Welt wüsste jetzt, was die richtige Lösung wäre. Also, okay, vielleicht wissen es einige Experten, aber kein Land hat jemals was Praktisches ausprobiert, mit dem man es dann herausfinden könnte.
Ja, es ist schwierig. Ja. Es ist wirklich verdammt schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es muss was getan werden, weil ich meine, du kannst auch nicht einfach mal eben so eine ganze Generation in Altersarmut schicken.
Nö. Geht nicht. Die ganze öffentliche Ordnung bricht dann ja zusammen.
Ja, zum Beispiel. So, kommen wir mal nach Osaka. Denn jetzt nochmal, Tourismusboom hat leider ja auch den Nachteil, dass der Sextourismus in Japan explodiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat sich Osaka gedacht, was können wir denn gegen Prostituierte tun? Und hat so kurzerhand eine Straße gelb angemalt, was dazu geführt hat, dass die Prostituierten alle abgezischt sind.
Okay.
Eine komische Maßnahme.
Man muss dazu sagen, es ist nicht einfach gelb, es ist pissgelb. Also es ist ein ganz ekliger Gelbton oder Senfgelb, wie man auch immer es nennen möchte. Es brennt in den Augen. Es ist
also
keine schöne Farbe.
Möchte ich nicht mehr wohnen, nein, definitiv nicht.
Es ist nicht schön.
Nein, es sieht echt nicht schön aus, so als hätte irgendjemand, das sage ich jetzt lieber nicht.
Deswegen meine ich ja pissgelb.
Also die Maßnahme basiert auf der sogenannten, wie spricht man das aus? Nutsche-Theorie.
Nudge.
Die besagt, dass subtile Veränderungen im öffentlichen Raum Menschen dazu bringen könnte, ihr Verhalten freiwillig anzupassen. Und halt in diesem Fall empfanden die Prostituierten die auffällig gelbe Farbe als nicht toll. Da kann man ja keine Kunden mehr ansprechen. Und innerhalb von einer Woche sank die Zahl der Prostituierten in dieser Straße auf null.
Ja, diese ganze Theorie, da gibt's unterschiedliche Grade und Tricks, die man anwenden kann. Zum Beispiel in Deutschland haben wir das auch mit den Straßen. Ne? Es gibt einige, wie heißt es nochmal, befriedete Straßen, wo man im Auto nicht reinfahren darf, die ja auch eine andere Farbe haben, damit man es einfach abgrenzen kann. Damit es das auf jeden Fall den Autofahrer dazu bringt, erstmal zu zögern und nicht einfach da weiterzufahren. Das funktioniert auch, ne?
Ja, tatsächlich. Ja. Man muss aber eine Sache dazu sagen, die meisten Prostituierten in Japan sind nicht freiwillig prostituiert, aber sie machen das, weil sie zum Beispiel von Hostels abgezockt worden sind und jetzt dann in die Prostitution gezwungen worden sind, damit sie eben schnell das Geld auftreiben und so weiter. Das ist eine super
beliebte Masche. Oder sie haben generell Schulden.
Oder das. Ne? Und das Ding ist halt eben einfach, was man da gemacht hat, ist halt, ja gut, wir verdrängen halt eben das Problem jetzt mal von der Straße, aber es heißt ja nicht, dass das Problem auf einmal weg ist, aber die gehen ja nur woanders hin.
Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, es ist ja schön, wenn die sich jetzt explizit in dieser Straße nicht mehr aufhalten, aber dann suchen die sich halt einen neuen Ort.
Richtig.
Also das Problem an sich ist ja nicht gelöst, man hat es nur woanders hingeschoben.
Das ist der Punkt und je weiter man diese Menschen in die Dunkelheit verdrängt, also ne, so aus dem Sichtfeld, desto schlimmer kann die Situation für diese Menschen werden. Wie gesagt, sie sind da nicht freiwillig. Der Job kann teilweise sogar wirklich wahnsinnig gefährlich sein. Wir wissen, ne, bekanntlich sind manche Männer ein bisschen Gang an der Birne. Das alles ist, da müsste viel mehr, also man könnte es eigentlich anders machen, indem man, wie wäre es denn, den Frauen hilft? Also, ich meine, ganz vage, komische Idee.
Im Endeffekt, es wirkt zwar irgendwie kurios, weil es eine komische Art und Weise ist, eine Maßnahme durchzuführen, aber es ist sehr ähnlich solchen Maßnahmen wie Bänke so zu bearbeiten, dass es unmöglich ist, für Obdachlose dort drauf zu schlafen.
Das ist so eine fürchterliche
Geschichte. Das hat doch auch so einen interessanten Namen, irgendwie Urban Terrorism oder irgendwie so, keine Ahnung, da gibt es irgendwie auch so einen Künstlername jetzt dafür schon, dass es halt so gesellschaftsfeindliche Strukturen sind. Also halt, wie gesagt, solche Bänke, auf die man sich halt nicht legen kann, aber wo zum Beispiel auch vielleicht etwas breiter gebaute Leute nicht drauf sitzen können oder Familien, weil die haben halt immer auch einen Nachteil für andere Leute, solche Sachen. Ja. Ne?
Ja, vor allen Dingen also, ist es auch mal totaler Quatsch. Ich meine, wir wissen alle, Obdachlosigkeit gibt es. Nur wenn man sie dann nicht mehr sieht, ist sie nicht weg. Also man verdrängt einfach nur das Problem. Man tut ja nichts dagegen.
Das ist echt, es ist perfide. Ja. Und es ist besonders perfide, dass das hier einfach nicht so wirkt wie eine gesellschaftsfeindliche Maßnahme, weil du hast ja nur die Straßen ein bisschen bunt angestreichelt. Ne?
Ja, richtig. Also, naja, also,
im Prinzip kann man sich das vorstellen, es brennt ein Haus und statt das Haus zu löschen, hängt die Feuerwehr einfach nur eine sehr große Plane mit einem hübschen Bild auf, damit genau. man es nicht mehr sieht. Das ist eigentlich das, was gemacht wurde.
Ja. Ja. Kein vernünftiger Weg, muss man ganz ehrlich sagen. So, kommen wir zum Abschluss noch mal ganz schnell zu einer viel Good News. Denn tatsächlich hat es ein Mann auf die Expo in Tokio geschafft mit einem Ticket von 1940.
Ach, das ist ja mein Ding.
Ja, also ursprünglich, er hatte eine Originalkarte für die internationale Weltausstellung von 1940. Diese war ursprünglich in Tokio geplant, fiel dann aber wegen des zweiten chinesisch-japanischen Kriegs aus. Und er ist dann halt eben einfach gemütlich dahin gestiefelt, hat gesagt, hier Leute, ich habe dafür aber ein Ticket und wurde dann auch reingelassen.
Finde ich aber cool, dass sie ihn reingelassen haben.
Mhm. Anscheinend passiert das öfters. Also das ist auch in den älteren Expos schon akzeptiert worden, so wie ich das gelesen habe.
Ja, genau, tatsächlich.
Aber du, das ist logischerweise eine coole Öffentlichkeitsaktion, aber trotzdem, mein Sammlerherz würde dabei bluten. Ich würde die Karte behalten, die würde ich nicht hergeben.
Ach ja, das erinnert mich auch, da hat irgendjemand mal für Disney gab es ja früher auch so ganz besondere Tickets für die ersten Disneylands. Und da hat das jemand auch mal auf eBay für mehrere hundert Euro gekauft und ist dann damit wirklich halt in den Park gegangen und ich habe auch nur so geschrien, dachte ich so, nein, why? Aber na gut, er hat's gemacht. Ich hoffe, er hatte dann auch einen schönen Tag dort auf der Expo und dass man das Ticket auch vielleicht ins Museum irgendwie jetzt packt.
Noch ein kleiner Fun-Fact. Rund 1 Million dieser Eintrittsheftchen, das waren damals tatsächlich Heftchen, wurden mit jeweils 12 Tickets, wurden 1938 für 10 Yen verkauft. Das ist ein Wert heute von 17.000 Yen, also 104 Euro. Und tatsächlich können alle diese Tickets bei der Expo 2025 gegen 2 Tageskarten eingetauscht werden.
Aha. Sehr kulant. Und irgendwelche Sammler freuen sich dann dort.
Nein, das Original bleibt im Besitz.
Ach, die dürfen es behalten?
Du musst sie nicht abgeben.
Ah, deswegen, da hatte ich auch gerade gesagt, ich hoffe, dass die Leute das dann am Ticketschalter ordentlich behandeln, aber das ist wenn sie das halt sogar behalten Echtheit, dürfen.
Es wird halt auf Echtheit überprüft und wird die dann bestätigt, dann kriegst du halt 2 Tagestickets das rein.
Okay, das ist nett, das ist besser. Jetzt ist mein Sammlerherz auch beruhigt.
Cool. Ja, ja.
Ich finde, das ist einfach so eine tolle Aktion. Also, ja, haben die alten Karten ja doch noch einen Sinn.
Ist doch schön irgendwie. Bisschen Nostalgie.
Ja, damit haben wir unser Feel-Good-Level für heute dann auch erreicht. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer, weitere Japan-News haben wir auf sumikai.com. Vor allen Dingen haben wir mittlerweile so ein bisschen mehr Richtung, wir müssen mal euch ein bisschen was erklären, Artikel umgeschlagen. Sehr empfehlenswert ist übrigens Influencer erobern Japan. Toller Artikel. Klar, ich habe ihn geschrieben. wie immer, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Ciao.